Mit Küssen seines Mundes bedecke er mich, süßer als Wein ist deine Liebe. Ein herzliches Grüß Gott zur Spiritualität bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich bin Ihr Gastgeber für die heutige Sendung. Mit Küssen seines Mundes bedecke er mich, süßer als Wein ist deine Liebe. So beginnt das Hohelied Salomos im Alten Testament der Bibel. Dieses ganze Lied ist ein sehr sinnlicher Text, der die Liebe zwischen einem Bräutigam und seiner Braut beschreibt. Schön sind deine Wangen zwischen den Kettchen, dein Hals in der Perlenschnur. In der Kirchengeschichte würde dieser für die Heilige Schrift doch eher ungewöhnliche Text tendenziell eher auf die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen übertragen. Eben, dass diese Beziehung nicht nur nüchtern verkopft, sondern eben auch sinnlich und emotional sein könne. Wo ist der, den meine Seele liebt? So heißt es da. Aber könnte dieser Text nicht doch auch tatsächlich für die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau stehen, zum Beispiel in der Brautnacht? Papst Johannes Paul II., er scheute sich nicht, im letzten Jahrhundert auch in dieser Richtung schon voranzudenken. Er hielt über 100 biblische Mittwochskatechesen über die Sexualität des Menschen und über die Liebe zwischen Mann und Frau und er entwickelte dabei eine Theologie des Leibes. Dabei betrachtete er die ganze Heilige Schrift unter diesem Gesichtspunkt und dabei freilich auch dieses Hohelied Salomos. In unserer Reihe Theologie des Leibes hier bei der Spiritualität bei Radio Horeb vertieft Pfarrer Christoph Heinzen für uns diese Theologie. Und heute soll es eben um dieses Hohelied Salomos gehen. Pfarrer Heinzen ist Seelsorger im Kirchengemeindeverband Rupprichteroth bei Bonn und er ist akademischer Referent für die Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. Aus Rupprichteroth ist er uns nun zugeschaltet. Grüß Gott, Pfarrer Heinzen.
Grüß Gott, lieber Herr Klose. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Pfarrer Heinzen, mich würde interessieren, es gibt den Autorenreferenten Christopher West. Der hat mal auch ein Buch geschrieben zu diesem ganzen Themenkomplex. Auch hat es für ein Einsteigerbuch für Anfänger genannt. Und zwar hat er davon auch vielleicht etwas reißerisch von einer sexuellen Revolution nach Johannes Paul II. Gesprochen, als eine Art Gegenrevolution zur gesellschaftlichen sexuellen Revolution, insbesondere seit den 1970er Jahren. Also eine Revolution. Wie revolutionär sehen Sie die Theologie des Leibes nach Johannes Paul II.?
Ich denke, da hat Christopher West das ganz gut auf den Punkt gebracht, was da eigentlich passiert ist vor mittlerweile ja fast 40 Jahren, was Johannes Paul dort getan hat. Er hat reagiert auf das, was in den 68ern passiert ist, diese sogenannte Befreiung von allen Schranken und Begrenzungen der sexuellen Revolution, so wie man sie kennt in der Geschichte des letzten Jahrhunderts. Und ein paar Jahre später hat er wiederum die Revolution in einer anderen Form in die Kirche hineingebracht, als einen Gegenentwurf zu dem, was dort gesellschaftlich passiert ist. Und revolutionär sowohl in der Art und Weise, wie er das getan hat, indem ein Papst also das erste Mal sehr ausführlich und sehr deutlich und sehr menschlich auch auf der einen Seite von Sexualität, von Beziehung zwischen Mann und Frau spricht, aber auch auf der anderen Seite revolutionär in dem, wie er das, was die Heilige Schrift, vor allem in Genesis, aber auch dann später im Alten Testament und Jesus in seinen Worten gegenüber den Pharisäern und heute, wie wir das heute uns anschauen im Hohelied der Liebe Altes Testament, wie er das auslegt und wie er das ganz neu interpretiert und auch teilweise im Gegensatz zu dem, was über Jahrhunderte hinweg zu diesen Bibelstellen von Seiten der Kirche gesagt wurde. Und das macht ja eine Revolution aus, dass sie eine völlig andere Sicht ganz plötzlich und einigermaßen dramatisch, eine völlig andere Sicht auf eine Sache, auf einen Wert, auf gewisse Inhalte lenkt. Und das hat er gemacht. Und wir merken gerade heute, wenn es ums Hohelied im Alten Testament geht, wie revolutionär das dann doch ist, weil Sie haben es schon angedeutet, die Interpretation gerade dieses alttestamentlichen Buches über Jahrhunderte hinweg war eine völlig andere, als wie Johannes Paul das jetzt in diesen Katechesen beschreibt.
Und eine Revolution bringt, wenn sie erfolgreich ist, natürlich auch mit sich, dass dann Menschen mit drauf einsteigen und eben mit dahin sich entwickeln und das ergreifen. Wie sehen Sie das jetzt seit den letzten 40 Jahren? Ist die Kirche oder sind die Gläubigen auf diese Theologie des Leibes eingestiegen?
Das kommt ganz darauf an, welchen Teil der Welt man blickt. Also wenn man in den amerikanischen Kontinent hineinschaut oder in den afrikanischen Kontinent, da ist die Theologie des Leibes sehr verbreitet, wird dort gelehrt, ist ganz normaler Teil der Ehevorbereitung und hat eine ganz große Werthaftigkeit auch in der kirchlichen Realität, im kirchlichen Alltag, in der kirchlichen Praxis gewonnen. Wenn wir nicht gerade Italien oder Spanien als Europa nehmen, sondern eher in den nördlichen Teil Europas schauen, zu dem wir ja auch gehören, in deutschsprachigen Ländern, ist das ein zartes Pflänzlein, was immer mehr entdeckt wird, was aber noch keine breite Rezeption gefunden hat. Das hat ganz unterschiedliche Gründe sicherlich. Ich denke mal, da ist immer noch so ein bisschen eine Skepsis gegenüber dem ganzen Pontifikat Johannes Paul II., was dahinter steckt. Und es ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe in unserer Zeit, gerade weil es jetzt schon 35, 40 Jahre alt ist, jetzt umso mehr zu schauen, dass sich diese Lehre immer mehr verbreitet, immer mehr bekannt wird und auch in unseren Ländern immer stärker auch Teil von Ehevorbereitungen wird, aber auch schon früher, wenn es darum geht, mit jungen Menschen zu schauen, was Liebe und was Partnerschaft und Sexualität tatsächlich ist und was sich Gott darunter vorstellt und was wirklich im tiefsten Sinne dahinter steckt, dass das immer bekannter wird. Und das gelingt auch dadurch, dass Eltern, dass Großeltern von dieser Lehre wissen und es weitergeben an ihre Kinder und Enkel, weil das ist ja eigentlich der erste Ort des Lernens von Liebe und Beziehung, das ist die Familie. Und wenn Teile der Familie ist und wenn es auch Ältere sind, darüber Bescheid wissen, dann kann das sich auch zu den Jüngeren rumsprechen und dann können wir dafür sorgen, dass sich diese Lehre immer weiter verbreitet.
Es geht darum, die Theologie des Leibes bekannt zu machen. Wir machen das recht intensiv bei der Spiritualität. Und vielen Dank schon mal, Pfarrer Heinzen, dass Sie das so intensiv mit uns machen. Es ist der 20. Teil. Und ich habe ja gesagt, es sind über 100 Mittwochskatechesen, die Papst Johannes Paul II. Gehalten hat. Ich glaube, 133 sind es insgesamt.
Ja. Ja.
Und heute sind wir schon bei 108 bis 113. Also wir sind schon fortgeschritten, der 20. Teil. Vielen Dank schon mal, Pfarrer Heinzen, dafür. Heute geht es um das Hohelied Salomos im Alten Testament und ich darf Sie nun bitten, Ihren Vortrag zu halten.
Ja, wir befinden uns seit der letzten Sendung ja im zweiten Kapitel des zweiten Teils der Theologie des Leibes. Und in diesem zweiten Kapitel geht es Johannes Paul II. Darum, dass wir den Leib in seiner zeichenhaften Dimension betrachten. Den Leib als ein sichtbares Zeichen. Das heißt, wer Leib sieht, wer den männlichen und den weiblichen Leib sieht, der soll diesen Leib sehen als Zeichen für eine Wahrheit, die über das Leibsein hinausgeht, für die göttliche Wahrheit, für die Wahrheit, die Gott von der Schöpfung an in den Leib hineingelegt hat. Und wer den Leib sieht, soll die ganze Tiefe dieser Wahrheit erkennen, die Gemeinschaft der Personen, die gegenseitige Hingabe, die Gottebenbildlichkeit sind die dazugehörigen Stichworte. In den Katechesen 108 bis 113, die wir uns heute anschauen, beschäftigt sich der heilige Papst, wir haben es schon gehört, mit dem alttestamentlichen Buch, das Hohelied oder Hohelied Salomos, je nachdem, wie man es betitelt, als einem biblischen Beispiel, in welcher Weise der Leib das Wesentliche über Schöpfung und Liebe Gottes ausdrücken kann. Das Thema der ehelichen Liebe, die Mann und Frau vereint, wird hier in einer Form aufgegriffen, die für die ganze Heilige Schrift einmalig ist. Wenn wir eben schon von Revolution gesprochen haben, geht es natürlich auch darum, dass wir über viele Jahrhunderte hinweg, gerade auch in der Kirche und im Bereich des Glaubens, vom Leib als fast etwas Negatives gesprochen haben. Viele sprechen von Leibfeindlichkeit auch an mancher Stelle. Und das ist ja auch der Vorwurf, die der Kirche auch heute noch begegnet. Und die ganze Theologie des Leibes ist eigentlich ein Beweis dafür, dass das gerade nicht der Fall ist, sondern dass auch gerade in der Heiligen Schrift der Leib als etwas Heiliges und Wesentliches gesehen wird. Johannes Paul II. Hat es übernommen, diesen Aspekt der Heiligen Schrift für uns aufzuschlüsseln. Und das versuchen wir jetzt schon in der 20. Sendung, das ein bisschen nachzuvollziehen. Die im Hohen Lied skizzierte bräutliche Liebe steht für Johannes Paul II. Nicht in Bezug zu den bereits genannten Analogien von Jahwe und Israel oder Christus und der Kirche. Über Jahrhunderte hinweg hat man sich überlegt, wie kann man dieses tatsächlich sehr sinnliche Buch, sehr erotische Buch, einordnen in den Gesamtkontext der anderen Bücher der Heiligen Schrift. Und man hat natürlich ganz schnell, war man ganz schnell dabei, das, was dort an zwischenmenschlicher Liebe beschrieben wird, auf eine Ebene zu heben, dass es ein Bild sei für also auch Jahwe und Israel und die Liebe Christi und der Kirche. Und Johannes Paul sagt nein. Er schließt sich der Mehrzahl der Exegeten des vergangenen Jahrhunderts an, die das Hohelied einzig und allein als menschliches Liebeslied ansehen, das die Liebe zwischen zwei Menschen thematisiert, Braut und Bräutigam. Er sagt, man wird diesem Buch damit am ehesten gerecht, indem man es einfach als das liest, als was es ist, nämlich ein Liebeslied, ein Liebesbuch. Und genau daran liegt ja die Einzigartigkeit und auch Ursprünglichkeit dieses biblischen Buches. Im Laufe der Jahrhunderte, ich habe es schon angedeutet, es war mal in einer Liste von Büchern, die man nicht lesen durfte. Es war gleichzeitig aber auch die Quelle mystischer Schriftsteller. Es ist nach wie vor auch Teil der kirchlichen Liturgie. Und während es nun tatsächlich außerhalb der großen heilsgeschichtlichen Analogie steht, ist es aber dennoch nicht zu trennen von der Wirklichkeit des Ursakraments. Wir werden heute sehen, es ist zu lesen als ein Zeugnis vom Anfang, eine Wiederaufnahme dessen, was am Anfang war. Genesis 2, für die, die schon lange dabei sind, wissen, die wissen, wovon ich rede. Ein Wiederlesen der Genesis, kommen wir gleich zu. Das Hohelied zeigt den Reichtum der Sprache des Leibes. Das Buch beginnt so, wir haben es schon gerade gehört, mit Küssen seines Mundes bedecke er mich, süßer als Wein ist deine Liebe. Zieh mich her hinter dir, lass uns eilen, jauchzen lasst uns, deiner uns freuen, deiner zärtlichen Liebkosungen gedenken. Die Worte, die Bewegungen, die Gesten von Braut und Bräutigam, ihr ganzes Verhalten, so sagt es Johannes Paul, entspricht der inneren Regung ihres Herzens. Man wird als Leser des Hohen Liedes, anders als bei anderen biblischen Büchern, direkt hineingenommen in eine Atmosphäre von Zwischenmenschlichkeit, von innerer Strahlkraft der Liebe, die den einen zum anderen drängt, die Frau zum Mann und den Mann zur Frau. Johannes Paul erkennt in dieser Regung die innere Verfasstheit des ersten Menschen im Paradies, die innere Regung Adams angesichts der Frau, die ihm zur Seite gestellt wird und die ihn ausrufen lässt, endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, endlich etwas, jemand, der mir entspricht. Genesis 2, 23. Diese Regung, diese Entdeckung des Anderen, etwas, was sich im Herzen, im tiefsten Herzen abspielt und dort spürbar wird, diese Regung entfaltet sich im Hohelied der Liebe, im ganzen Reichtum der Sprache menschlicher Liebe. Was in Genesis 2 nur mit kurzen, einfachen, ja fast kargen Worten von den ersten Liebenden in ein, zwei Versen ausgedrückt wird, aber doch so viel an Wahrheit und Wirklichkeit beschreibt, das alles wird nun hier zu einem ausführlichen Dialog der Liebe, zu einem sich ergänzenden Duett. Beide sprechen, Braut und Bräutigam, wobei, wenn man das Ganze, die ganzen acht Kapitel liest, man ganz schnell merkt, dass die Braut deutlich mehr Redeanteil hat als der Bräutigam. Johannes Paul spricht, und das finde ich sehr bezeichnend und sehr schön, von einem Gefühl der Bezauberung. Also ein schönes Wort, von einem Gefühl der Bezauberung, von einem bewundernden Staunen angesichts der Schönheit des Anderen. Ich denke, viele von uns können das nachvollziehen, was das bedeutet, was das existenziell bedeutet, bezaubert zu sein von einem anderen Menschen. In der gegenseitigen Sprache des Leibes wird ausgesprochen, wie sich im Herzen die Vereinigung zweier Menschen entwickelt. In dieser gegenseitigen Bezauberung lässt sich die Sprache des Leibes wahrnehmen. Ausgangspunkt und Endpunkt dieser Bezauberung durch den anderen ist die unmittelbare Erfahrung der Sichtbarkeit des Frauseins der Braut und des Mannseins des Bräutigams. Der Leib ist es, auf dem direkt und unmittelbar die Anziehungskraft für die jeweils andere Person beruht und der dadurch im Herzen die innere Regung zunächst des sich angezogen Fühlens hervorruft und aus diesem sich angezogen Fühlen vom anderen dann sich die Liebe entwickelt. Ja, aber ich sehe als Bräutigam die Braut in ihrem ganzen Frausein, ich sehe als Braut den Bräutigam in seinem ganzen Mannsein. Durch das Sichtbarwerden des Frauseins und des Mannseins, das ist ja mit Sprache des Leibes gemeint, ja, Sprache des Leibes, also der Leib, der spricht, ich bin Frau, ich bin Mann und mit all dem, was darunter und dahinter verborgen ist, das ist die Quelle der Sprache der Liebe im Herzen. Die Sprache des Leibes ist die Quelle der Sprache der Herzensliebe, so Johannes Paul. Und er sagt, die Erfahrung des Schönen bringt das Gefallen aneinander hervor. Das hat erstmal etwas mit den Augen zu tun, mit dem Sehen zu tun. Ich sehe die Frau, ich sehe den Mann in der je eigenen Schönheit, in der Leiblichkeit. Und diese Erfahrung des für mich Schönen, vielleicht manchmal nicht objektiv äußerlich Schönen, aber für mich Schönen, für mein Ich Schönen, bringt das Gefallen aneinander hervor, bringt Anziehungskraft hervor. Die Worte des männlichen Entzückens finden im Laufe des Liedes immer wieder die direkte Antwort der Braut. Schön sind deine Wangen zwischen den Kettchen, dein Hals zwischen den Perlenschnüren. Wie schön bist du, meine Geliebte. Ja, du bist schön. Zwei Tauben sind deine Augen, spricht der Bräutigam schwärmend in Hohelied 1, 10 und 15. Und sofort erklingt die Antwort der Braut in Hohelied 1, 16. Schön bist du, mein Geliebter, verlockend. Auch in Hohelied 4 taucht ein Bild der erlebten Person auf, das sich in folgende Worte des Bräutigams schmückt. Ich denke mal, wir müssen immer wieder auch eintauchen in den konkreten Text, um zu verstehen, warum Johannes Paul diese Worte in der ganz eigenen Weise interpretiert. Also Hohelied 4. Wie schön bist du, meine Freundin. Ja, du bist schön. Hinter dem Schleier deiner Augen wie Tauben. Dein Haar gleicht einer Herde von Ziegen, die herabzieht von Gileads Bergen. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme steigen. Alle kommen in Paaren. Keines unter ihnen ist ohne Gegenstück. Rote Bänder sind deine Lippen, lieblich ist dein Mund. Dem Riss eines Granatapfels gleicht deine Schläfe hinter dem Schleier. Wie der Turm Davids ist dein Hals, gebaut wie eine Festung. Ganz schön bist du, meine Freundin, keine Makel haftet an dir. Soweit Hohelied 4, die Worte des Bräutigams. Also manche Vergleiche kommen uns natürlich irgendwie fremd vor. Sie entstammen aus dem Leben der Hirten, scheinbar aber auch aus einem königlichen Stand, einer königlichen Perspektive heraus. Festzuhalten ist, unabhängig von der konkreten Symbolik, dass der deutliche Bezug zur sichtbaren Welt hergestellt wird, in der die Sprache des Leibes Rückhalt und Bestätigung sucht. Das weibliche Ich der Braut spricht zum Bräutigam durch jeden weiblichen körperlichen Zug, durch jedes einzelne Körperteil und ruft dadurch in ihm Bezauberung und Entzückung der Seele hervor. Die wortlos ausgedrückte Sprache des Leibes findet reichen Widerhall in den vielfältigen poetischen und leidenschaftlichen Worten des Bräutigams, die von einem Erleben des Schönen Zeugnis geben. Ja, das ist ganz wesentlich. Die Sprache des Leibes ist ja eine nicht gesprochene Sprache. Sie ist eine wortfreie, wortlose Sprache. Sie spricht ja durch den Leib, als Leib. Indem man den Leib sieht, wird diese Sprache ja gesprochen. Und diese wortlose Sprache des Leibes findet dann in der Reaktion auf diese Sprache des Leibes ihre Worte, ihren Ausdruck in diesen leidenschaftlichen Worten. Ja, man merkt, die Sprache des Leibes kommt an beim Bräutigam und umgekehrt auch. Bei der Braut kommt die Sprache des männlichen Leibes an und findet auch dort Worte des Entzückens, der Bezauberung, der Leidenschaft. Durch die Sprache des Leibes findet das eigentliche Weibliche und damit auch die ganze Persönlichkeit der Braut ihren Ausdruck. Und die Braut antwortet in gleicher Weise: Komm zurück, du mein Geliebter, der Gazelle gleich, dem jungen Hirsch auf den Balsambergen. Die Sprache des Leibes ohne Worte wird somit zu einer Quelle der Inspiration für die einmalige Sprache der Liebe, die sich in Metaphern und Bildern eine Ausdrucksform sucht, die versucht, das, was an innerer Regung und Bezauberung und Entzückung im Herzen durch den Blick auf diesen anderen Leib sich in mir bildet, dem einen verbalen Ausdruck zu geben, es in Sprache zu hüllen. Und zwar nicht in die Sprache hineinzukommen, die man vielleicht aus Liebesromanen vom Kiosk kennt oder von Rosamunde Pilcher und Inga Lindström, sondern vielleicht von einer Sprache des Entzückens und des Bezauberns, die wirklich die weibliche Person als Person ausdrückt, Sprache des Leibes wirklich rezipiert, wirklich darauf eine Antwort gibt, und zwar auf die Frau, die vor mir steht, auf die Braut oder auch den Bräutigam. Das muss man immer beide Seiten sehen, aber ich sage das immer meistens so in eine Richtung, damit es nicht zu lange dauert, aber es ist natürlich immer beidseitig, gegenseitig gemeint, wo sich das wirklich im tiefsten Sinne ausdrückt, inspiriert, wo sich die Wahrheit des Leibes ausdrückt, über eine reine erotische Beschreibung eines Körpers hinaus, in blumigen Worten, sondern wo wirklich in dieser Poesie, in den Worten sich Wahrheit ausdrückt. Wahrheit. Sodass das Hohelied der Liebe, das Hohelied Salomos wirklich ein Wort Gottes ist, ein Teil der Heiligen Schrift und nicht Teil irgendeines Groschenromans. Und auch wenn uns die konkreten Metaphern des Buches heute eher befremden, die Herden und die Ziegen und was da manchmal an Bergen und was da alles genannt wird, so besitzen sie dennoch ihre ganz eigene Kraft, wenn man das Hohelied wirklich als Wort Gottes meditiert, als Teil der Heiligen Schrift, wird man das ganz schnell merken, dass es wirklich ein heiliges Wort ist, mit einer ganz eigenen Kraft. Die Sprache des Leibes wird zur Sprache des Herzens. Die Sprache des Leibes wird zur Sprache des Herzens. Beide, Braut und Bräutigam, drücken ihr Staunen und ihre Bewunderung aus über das Ich des anderen und die dadurch sich offenbarende Liebe. Das heißt, die jeweiligen Worte sind Ausdruck eines Staunens über die Männlichkeit, Weiblichkeit des anderen und gleichzeitig auch über die durch diese Männlichkeit und Weiblichkeit sichtbar werdende Liebe und Hingabe, also dem eigentlichen Wert von Männlichkeit und Weiblichkeit. Dieses Staunen über das sichtbare Erleben mit den Augen der Weiblichkeit und Männlichkeit der anderen Person führt mich dazu, dass ich immer mehr erkenne diesen eigentlichen Wert von Männlichkeit und Weiblichkeit, nämlich als ein Ort der Hingabe, ein Ort der Gemeinschaft und so weiter. Folgende zwei Verse aus Hohelied 4 sind für Johannes Paul besonders bedeutsam. Verzaubert hast du mein Herz, meine Schwester, meine Braut. Ja, verzaubert hast du mein Herz mit einem Blick deiner Augen, mit einer Perle deiner Halskette. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Der Bräutigam nennt sein weibliches Gegenüber, sein weibliches Du, hier nicht bei ihrem Namen Schulamit, wie wir das an anderer Stelle lesen können, die Braut heißt Schulamit, sondern er gebraucht Ausdrücke, die mehr aussagen als ein Eigenname. Wir haben eben schon gehört, an anderer Stelle gebraucht er die Anrede Freundin, dadurch kommt die Liebe der Freundschaft zum Ausdruck, also eine besondere Annäherung, die als innerlich vereinende Kraft erlebt wird. Nun offenbart sich hier jetzt in Hohelied 4, 9 und 10 das weibliche Du als Schwester. Und darüber stolpern wir natürlich erstmal. Braut und Schwester, ist das nicht ganz anders, sind das nicht zwei Paar Schuhe? Der Ausdruck Schwester, wir schauen ihn uns an. Johannes Paul sagt, der Ausdruck spricht von der Einheit der beiden, Braut und Bräutigam, im Menschsein und zugleich von der weiblichen Verschiedenheit in diesem gleichen Menschsein. Braut und Bräutigam sind eins als Ebenbild Gottes, als Menschen und gleichzeitig drückt sich in den Begrifflichkeiten Bruder und Schwester, aber auch ihre Verschiedenheit aus. Sie sind gleich im Menschsein und trotzdem verschieden. Diese Verschiedenheit besteht nicht nur im Mannsein und Frausein, also in einem rein biologischen Sinne, sondern auch in der Weise ihres Personseins. Schwester drückt dann die Subjektivität des weiblichen Ich in seiner personalen Beziehung gegenüber dem Mann aus. Einfacher gesagt, durch das Schwestersein hilft die Frau dem Mann, sich selbst als Mann, quasi als Bruder, zu definieren, indem er versteht, dass Mann und Frau zwar im Menschsein eins sind und dennoch personal verschieden. Der Mann ist in seiner Subjektivität seines männlichen Ich in einer personalen Beziehung gegenüber der Frau auch ganz Mann. Und die Frau umgekehrt auch. Also in der Weise ihres Personseins als Mann und Frau unterscheiden sich Mann und Frau. Die Anreden Braut und Schwester sind demnach in einer Übereinstimmung, auch wenn wir diese Wörter auf den ersten Blick nicht zusammendenken würden. Der Begriff Schwester überwindet die eingeschränkte Bestimmung der Sprache des Leibes durch die Libido und führt sie zu ihrem ursprünglichen bräutlichen Inhalt zurück. Deswegen ist es kein Zufall, dass an mehreren Stellen im Hohelied der Begriff der Braut mit dem Begriff der Schwester zusammengenannt wird. Es steckt darin der Hinweis, sucht doch mal nach der gemeinsamen Vergangenheit. So wie Geschwister, Bruder und Schwester gemeinsam Erinnerungen an die gemeinsame Kindheit austauschen und dadurch zu einem besonderen Zusammengehörigkeitsgefühl gelangen. Bruder und Schwester bedeutet gemeinsame Vergangenheit, gemeinsamer Vater, gemeinsamer Ursprung. Das ist gemeint und bedeutet auch gegenseitige Nähe in Sicherheit, die Stütze und Halt gibt. Das bedeutet Vertrauen, weil man sich kennt durch die gemeinsame Vergangenheit, durch die gemeinsame Herkunft, den gemeinsamen Ursprung. Durch den Begriff Schwester gibt der Bräutigam die Geschichte des Frauseins seiner Braut wieder und umhüllt damit auch die vergangene Existenz seiner Braut mit Liebe und Zärtlichkeit. Nicht nur so, wie sie jetzt ist, sondern auch ihre Vergangenheit, ihren Ursprung. All das, was ihr Frausein in der Vergangenheit ausgemacht hat, liebt er auch. Umhüllt er auch mit seiner Zärtlichkeit, seiner Liebe, seiner Hingabe. Wir erinnern uns an Genesis 2, da sind wir wieder, wo sich die ersten Menschen als weibliches und männliches Ich erleben und gegenseitig offenbaren. Ja, sich gleichzeitig aber auch in der Einheit des gemeinsamen Menschseins mit dem gemeinsamen göttlichen Vater als Bruder und Schwester erleben. Ja, das haben wir schon in der Genesis. Darin dürfen wir die gemeinsame Berufung von Mann und Frau entdecken als Grundlage der Gemeinschaft der Personen. Bruder und Schwestern, insofern man eine gemeinsame Vergangenheit hat, nämlich den gleichen Vater und den gleichen Ursprung und das gleiche aufeinander bezogen sein von Anfang an, das gemeinsame Menschsein. Ja, insofern ist Bruder und Schwester hier an dieser Stelle vollkommen richtig und passend. Genau dieser Gedanke, dass in dieser gemeinsamen ursprünglichen Berufung die Grundlage der Gemeinschaft der Personen, der Hingabe, der Liebe liegt. Dieser Gedanke wird hier entfaltet und zum Blühen gebracht. Was in Genesis 2 nur ganz kurz angedeutet wird, wird hier ausführlich geschildert. Es geht um eine Rückbesinnung auf diese gemeinsame Berufung als Gotteskinder, die einander als Bruder und Schwester dienen, als Fundament bräutlicher Hingabe. Hier machen wir eine kurze Musikpause.
Theologie des Leibes, der 20. Teil, so heißt der Titel unserer heutigen Spiritualitätssendung. Schön, dass Sie uns zuhören. Und Sie hören Pfarrer Christoph Heinzen, der uns aus dem Hohelied Salomos, aus dem Hohelied der Liebe aus dem Alten Testament erzählt, und zwar in Bezug auf die Theologie des Leibes von Johannes Paul II. Pfarrer Heinzen, ich darf Sie einfach bitten, Ihren Vortrag weiterzuführen.
Taucht in Hohelied 4 ein neues Thema auf, ein neuer tiefgreifender Inhalt, den es sich zu betrachten lohnt. Der Bräutigam spricht in Hohelied 4,12: Ein verschlossener Garten bist du, meine Schwester Braut. Ein verschlossener Garten, ein versiegelter Quell. Johannes Paul sagt, dass die hier neu auftauchende Metapher nicht nur den tiefsten Sinn der Metapher Schwester unterstützt, sondern sie noch übertrifft. Die Metaphern ein verschlossener Garten, ein versiegelter Quell enthüllen noch einmal einen anderen Blick auf das weibliche Ich. Beide Bilder bringen die ganze personale Würde der Frau zum Ausdruck, und zwar im Geheimnis ihrer Weiblichkeit. Die Weiblichkeit ist fähig, über die wesentliche Wahrheit ihrer personalen Selbsthingabe zu entscheiden, ihrer bräutlichen Liebe auf ganz eigene, geheimnisvolle Weise Ausdruck zu verleihen. Wenn sie sich zur bräutlichen Hingabe entscheidet, löst das im Bräutigam Erkenntnis aus. So wie es in Genesis 4,1 heißt, Adam erkannte Eva, seine Frau. Im Hohen Lied befinden wir uns in der Vorstufe dieses Erkennens. Deswegen ist der Garten noch verschlossen und der Quell noch versiegelt. Die Schwester Braut, so sagt Johannes Paul II., ist für den Mann die Herrin ihres eigenen Geheimnisses. Auf der einen Seite geht es dabei um die Unverletzlichkeit der Person, auf der anderen Seite aber auch um ein tiefes Bewusstsein, einander zu gehören, sich gegenseitig anvertrauen zu wollen. Hohelied 6,3: Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter ist mein. Es geht im Grunde um die Freiheit der Hingabe, die personale Entscheidung meines Ichs zur leiblichen Hingabe, in der sich dann Wahrheit, Freiheit und echte Liebe ausdrückt. Die Würde der Person macht die Frau zur Herrin des Geheimnisses, das sie durch einen Akt bewusster Hingabe dem Bräutigam enthüllt. Ihre ganze Weiblichkeit und all das, was diese Weiblichkeit beinhaltet, leiblich, seelisch, personal, all das ist zunächst ein verschlossener Garten, ein versiegelter Quell. Und durch die Initiative der Braut, durch eine Entscheidung der Hingabe, entschlüsselt sich quasi dieses Geheimnis der Weiblichkeit immer ein wenig mehr dem Bräutigam. Die zunehmende gegenseitige Annäherung der Brautleute bedeutet also nichts anderes als eingeweiht werden in das Geheimnis der anderen Person. Es hört sich sehr geheimnisvoll, mysteriös, spannend an, ist es auch. Ja, also es geht darum, dass der eine den anderen immer mehr einweiht in das eigene Geheimnis, und zwar in das Geheimnis der Männlichkeit und in das Geheimnis der Weiblichkeit, mit allem dem, was im tiefsten Sinne dazugehört, mit allem Sichtbaren, mit allem Fühlbaren, Fassbaren, aber auch mit all dem, was im tiefsten Sinne Gott dort an diese Stelle hineingelegt hat. Es geht jedoch in keiner Weise um eine Verletzung dieses Geheimnisses, ein Brechen des Geheimnisses, sondern es geht um ein nach und nach liebevoll eingeweiht werden in das Geheimnis. Es geht um die wunderbare Annäherung zweier Personen, die sich immer mehr in ihr eigenes leibliches Geheimnis einweihen und letztlich zum Erkennen des anderen gelangen im sexuellen Akt. Es geht darum, dass leiblich-sexuelles Miteinander kein Ergreifen, sondern ein Akt der freien personalen Hingabe sein muss. Ich führe den anderen zur Erkenntnis des Geheimnisses meiner Leiblichkeit und damit zur Erkenntnis meines gesamten weiblichen und männlichen Ichs. Und das ist dann wiederum viel mehr als nur sichtbare Leiblichkeit in ihrer Fülle, in ihrer Gänze, sondern das Geheimnis geht über diese Dinge noch hinaus, betrifft meine ganze Person. In dieser wachsenden Annäherung an das Geheimnis, in der zunehmenden Zärtlichkeit, im Umgang miteinander, in dem immer mehr auch seelisch miteinander wachsen und aneinander heranwachsen, da wächst Vertrauen, da wächst Zuneigung, da wächst Liebe und Frieden des Leibes. Diese Wahrheit der wachsenden Vertrautheit entfaltet sich in der Dimension des Herzens und des Gefühls natürlich. Es hat dann auch was mit Romantik zu tun, sicherlich. Es geht um ein Verkosten des anderen im eigenen Inneren. Das ist ein wichtiger Punkt, der oft übersehen wird. Es geht um ein Verkosten des anderen im eigenen Inneren. Es geht um ein Entdecken des Geschenks des anderen in meinem eigenen Herzen. Das ist also etwas, was sich erstmal bei mir selbst abspielt, in meinem Herzen, indem ich den anderen immer mehr gefühlsmäßig in meiner Liebe und Zuneigung und mich hingezogen fühlen, immer mehr entdecke, ändert sich was in meinem Herzen. Die gegenseitige leibliche Nähe ist eine Quelle des Wachstums einer intimen Sprache des Herzens. In den Worten des Bräutigams erkennen wir, wie sich der verschlossene Garten, das tiefste Geheimnis der Braut, vor den Augen der Seele und des Leibes des Bräutigams öffnet. Ja, natürlich vor den Augen des Leibes durch das Sichtbarwerden des Geheimnisses, aber auch vor den Augen der Seele. Durch die Augen- und Herzensnähe erlebt der Bräutigam die tiefe Erfahrung des Geschenks der bräutlichen Bedeutung des Leibes, also der Hingabe. Und genau darum geht es und auch nicht um weniger, wenn in Hohelied 7 der Bräutigam Folgendes sagt. Was wollt ihr an Schulamit sehen im Zweireihentanz? Wie schön sind deine Schritte in den Sandalen, du Edelgeborene. Deiner Schenkel rund ist wie Geschmeide, gefertigt von Künstlerhand. Dein Schoß ist ein rundes Becken, dem nie der Würzwein mangelt. Dein Leib ist ein Weizenhügel mit Lilien umstellt. Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein, wie die Zwillinge einer Gazelle. Dein Hals ist ein Turm aus Elfenbein. Deine Augen sind wie die Teiche zu Heschbon beim Tor von Bat Rabim. Deine Nase ist wie der Libanon-Turm, der gegen Damaskus Wache hält. Dein Haupt krönt dich gleich dem Karmel. Wie purpur sind deine Haare. Ein König liegt in den Ringeln gefangen. Wie schön bist du und reizend, du Liebe voller Wonnen. Wie eine Palme ist dein Wuchs, deine Brüste sind wie Rispen von Dattel. Diese Worte sind nicht bloß eine poetische Beschreibung der weiblichen Schönheit der Braut, in der sich die Sinne des Bräutigams ergehen, sondern sie sprechen vom Geschenk und von der Hingabe der Person. Und das zu sehen, ist das Wesentliche bei der Betrachtung dieses Buches, dieses Liedes. In ihnen, in diesen Worten, lassen sich die Worte aus Genesis 2,23 wiedererkennen, durch die das ursprüngliche Sakrament, das Ursakrament, begründet wurde. Da heißt es, nochmal, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Für Johannes Paul sind die Worte des Hohen Liedes poetischer Ausdruck dieser kargen Worte der Wahrheit über die ursprüngliche Berufung von Mann und Frau. Sind endlich einmal romantisch, entzückend, liebevoll ausgedrückt, was es heißt, Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Was ja relativ nüchtern daherkommt in Genesis. Endlich kann man sehen, was denn das wirklich in der persönlichen Beziehung zwischen Mann und Frau bedeutet. Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Ja. Das eine muss vom anderen her gedeutet und gelesen werden, damit man den tiefsten Sinn der Worte über ihre reine Gefühlsebene hinaus erkennen kann. Die Sprache des Leibes spricht zu den Sinnen. Die Braut weiß, dass der Bräutigam nach ihr verlangt, und so geht sie ihm mit der Bereitschaft entgegen, sich an ihn zu verschenken. Sie sagt in Hohelied 7, ich gehöre meinem Geliebten und ihn verlangt nach mir. Komm, mein Geliebter, wandern wir auf das Land, schlafen wir in den Dörfern. Früh wollen wir dann zu den Weinbergen gehen, dort schenke ich dir meine Liebe. Und dann kommt in Hohelied 8 der Gipfel der Liebeserklärung, die Krönung des Hohen Lieds, in dem sich auf unüberbietbare Weise ausdrückt, was es bedeutet, wenn die Sprache des Leibes in der Wahrheit der bräutlichen Liebe zwischen Mann und Frau wiedergelesen, rezipiert, angenommen, umgesetzt wird. Da heißt es, drücke mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Stark wie der Tod ist die Liebe, die Eifersucht ist hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme des Herrn. auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen, auch Ströme schwemmen sie nicht weg. Die Worte des Hohen Liedes sind natürlich von ihrer Art her wirklich Liebesliteratur, sind eine Darstellung des menschlichen Eros, seiner subjektiven Dynamik und seiner Grenzen, aber auch frei von jedem Mangel. Das Erotische in seiner vollen Würde, in seiner vollen Form. Die Sprache des Leibes ist Teil einer gegenseitigen erotischen Anziehungskraft zwischen Braut und Bräutigam, die im sehnsuchtsvollen Suchen und einem gegenseitigen Wiederfinden ihren Ausdruck findet. Das ganze Hohe Lied ist immer eine Suche. Ist der Bräutigam dann wieder nicht da oder die Braut? Man verzehrt sich in Sehnsucht nach dem anderen, dann findet man wieder, dann sucht man wieder. Das ist sowieso ein Hin und Her aus Suchen und Finden. Und dennoch bleibt der Eindruck, dass die beiden einander dann immer wieder erreichen und ihre Nähe zueinander genießen und gleichzeitig trotz der erreichten Nähe unaufhörlich weiter nach etwas anderem streben. Der letzte Punkt, den wir heute betrachten wollen, das darüber hinaus. Sie hören den Ruf von etwas, das den Inhalt und die Grenzen des erotischen Augenblicks der Zweisamkeit noch einmal übersteigt. Im Hohelied 5,2 heißt es: Ich schlafe, doch mein Herz ist wach. Horch, mein Geliebter klopft. Mach auf, meine Schwester und Freundin, meine Taube, du Makellose. Das Suchen hat eine innere Dimension. Die Suche des Bräutigams nach der Braut ist ein Streben nach umfassender Schönheit, nach Reinheit, nach Makellosigkeit. Es ist die Suche nach einer Vollkommenheit als Synthese der Schönheit des Leibes und der Seele, wo das zusammenkommt. Schönheit des Leibes und der Seele und das in Vollkommenheit. Wir fühlen uns an den Epheserbrief erinnert, wo Christus danach verlangt, seine Braut, die Kirche, ohne Flecken zu sehen, heilig und makellos. Der menschliche Eros im Hohen Lied ist das Antlitz einer Liebe, die immer auf der Suche ist und fast nie befriedigt wird. Die Sprache des Leibes, und das ist an der Stelle wesentlich für Johannes Paul festzustellen, scheint ihre Grenzen zu haben, so großartig, wunderbar und schön sie doch ist. Die Liebe zeigt, dass sie größer ist, als was der Körper ausdrücken kann. Wichtiger Satz, wichtiger Satz. Die Liebe zeigt, dass sie größer ist, als was der Körper ausdrücken kann. Die Sprache des Leibes als ein Ausdruck des Verlangens nach dem anderen führt zu einer liebenden Einheit der Brautleute, in der sie einander gehören. Der Leib birgt in sich die Erwartung des Todes. Die Macht des Eros ist durch den Tod begrenzt. Die erotische Anziehungskraft, sie endet mit dem Tod. Die Liebe aber, die Liebe will sich dieser Grenze des Todes nicht unterordnen. Deswegen heißt es in Hohelied 8, sie ist stark wie der Tod. Im Eros erleben die Brautleute die Kräfte des Verlangens. Dieses Bewusstsein der Zugehörigkeit zum anderen wird jedoch begleitet, so sagt das Johannes Paul, von einer Unruhe, die auf die Notwendigkeit hinweist, dass der Eros, also die erotische Form der Liebe, sich selbst überschreiten muss. Die Liebe verlangt also danach, immer wieder nach einer neuen, immer wieder nach einer reiferen Form von Zugehörigkeit zu suchen. Im sich gegenseitig finden und hingeben, im erotischen Miteinander sein, Nähe genießen, Vertrautheit genießen, sich hingeben, ist immer auch der Ruf nach mehr, nach einer erneuten Suche enthalten. Man kommt da immer nie an eine Grenze, an ein Ende. Es gibt immer etwas, was das Ganze übersteigt. Das nennt sich auch die Dynamik der Liebe, in der sich zeigt, dass eine Person nicht von einer anderen in Besitz genommen werden kann. Die Person übersteigt alle Maßstäbe von Besitz und Befriedigung. Die innere Wahrheit der Liebe und die Wahrheit der Hingabe rufen Braut und Bräutigam ständig dazu auf, das zu erreichen, was der eigentliche Kern der Hingabe von Person an Person ist und was über die erotische Sprache des Leibes hinausgeht. Der Eros versucht durch eine andere Wahrheit der Liebe zur Fülle zu gelangen. Johannes Paul missbilligt den Eros nicht, er wertet ihn nicht ab, aber er sagt, es ist im erotischen Miteinander von Mann und Frau im Eros immer auch eine unruhige Suche nach einer anderen Wahrheit der Liebe, die den Eros zu einer Fülle führt, die er selbst durch seine Begrenztheit nicht bieten kann. Das hohe Lied der Liebe des Paulus in 1. Korinther 13, kennen Sie alle von den Hochzeiten, eröffnet dafür den neuen Horizont einer Liebe, die eine andere Sprache spricht als die Sprache des Leibes. Einer Liebe, die zu einer anderen Gemeinschaft der Personen aufruft und einlädt. Lesen Sie es nochmal nach. Die Liebe bläht sich nicht auf, die Liebe verzeiht und so weiter, was dort alles Paulus aufzählt. Es ist die Liebe, die wir Agape nennen. Agape. Das Sakrament der Eheleben bedeutet also immer wieder das Leben erotischer Zweisamkeit als Wiederlesen, als Aufgreifen der Wahrheit der Sprache des Leibes und der bräutlichen Hingabe zueinander, bedeutet aber auch, sich gemeinsam nach der Wahrheit der Liebe auszustrecken, die den Eros übersteigt, die zu einem Mehr führt, die in die Fülle hineinführt und durch Paulus in 1. Korinther 13 sehr schön, sehr treffend, sehr passend ins Wort gebracht wird. Die Agape, das heißt die Liebe in der Gemeinschaft der Personen. Eros und Agape, ganz klassische Theologie da wiederum, die zusammenkommen und zu einer wahren Gemeinschaft der Personen, einer wahren Liebesbeziehung führen. In unserer nächsten Sendung am 30. Mai werfen wir dann als nächstes einen gemeinsamen Blick in das Buch Tobit, in die Hochzeitsnacht von Tobias und Sarah und erleben, wie die Sprache des Leibes zur Sprache der Liturgie wird. Auch wieder ein sehr spannendes Thema, zu dem ich Sie herzlich einlade. Für heute vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Pfarrer Christoph Heinzen, für Ihren Vortrag jetzt zum Thema Theologie des Leibes, 20. Teil, heute über das Hohelied der Liebe oder das Hohelied Salomos im Alten Testament. Ja, vielen Dank, Sie haben uns mit in diese wunderbar poetische, sinnliche Schrift hineingenommen. Und zwar, ich freue mich über die klaren Worte, aber auch, ja, wie Sie uns diese Poesie erschlossen haben und damit auch die Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. Näher gebracht haben. Insofern freuen wir uns schon auf den 30. Mai, wenn es dann zur nächsten Sendung kommt. Vielen Dank. Ich darf Sie noch abschließend bitten, lieber Pfarrer Hansen, uns ein Segensgebet zu sprechen. Ich möchte noch darauf hinweisen, vorher, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung ist für Sie aufgezeichnet worden. Wenn Sie möchten und sagen, ja, das war so viel Inhalt, das würde ich gerne nochmal hören, entweder auf CD oder vielleicht im Internet. Beide Möglichkeiten sind für Sie da. Ich sage erstmal im Internet, unter horeb.org können Sie unter Podcast aktuelle Sendemitschnitte unter der Spiritualität-Rubrik des heutigen Datums die Sendung nachhören. Oder Sie rufen den CD-Dienst von Radio Horeb an. Das ist die 08328 921 120. Ich wiederhole, 08328 921 120. Serviceangebot von Radio Horeb für Sie. Pfarrer Heinzen, nun kommen wir zum Ende der Sendung.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Er segne und behüte euch auf die Fürsprache des heiligen Johannes Pauls II. Und aller Engel und Heiligen, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.